aber ich werde die immer nur kurz anstreifen, die Verse. Eine Folie weiter. Genau. Ich habe dieses Thema, wenn keiner hört, einmal anhand von vier Hauptgedanken gegliedert. Einmal, wie Jeremia auf diese Ignoranz vorbereitet wurde durch seine Berufung. Dann, wie Jeremia mit dem Nichthören selber umgeht, was es mit ihm macht. Dann, wie das Volk dieses Nichthören die Ignoranz vermittelt. Und der letzte Punkt, wie Gott selber über das Nichthören denkt. Ich sage immer nur weiter, dann weißt du Bescheid. Kannst eine Folie weitergehen? Der erste Hauptgedanke, wie Jeremia auf die Ignoranz vorbereitet wurde durch seine Berufung. Weiter. Zunächst einmal möchte ich einmal ganz kurz die Verse vorlesen, wie Jeremia berufen wurde in Kapitel 1 ab Vers 4. Und da heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, kommt mir irgendwie bekannt vor von Mose, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Also erstmal eine klare Ansage, obwohl Jeremia sich's gar nicht zugetraut hat, er wird berufen, zu predigen. Und was sollte er predigen? Weiter. Vers 14. Und er sprach zu mir, das ist die Botschaft, die er predigen sollte, von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn siehe, ich will rufen alle Geschlechter der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, dass sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems, und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit willen, dass sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihre Händewerk anbeten. Also Jeremia sollte Gericht predigen, dass die Babylonier kommen und dass sie das Land Israel einnehmen werden. Und dann weiter, was dann die Folge sein wird, was passieren wird, Vers 17, so gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen. Wieder das ganze Volk, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, dass wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Zuerst einmal so die Frage in den Raum, wenn man das so liest, wie muss sich Jeremia da wohl gefühlt haben? An einer anderen Stelle, wo ich leider vergessen habe, die einzufügen, hat einmal heißt es, dass Gott durch Jeremia 20 Jahre lang zu seinem Volk gepredigt hat. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr werdet von Gott berufen und ihr kriegt direkt ins Gesicht gesagt, ihr werdet jahrelang, jahrzehntelang predigen, aber du wirst nur Ablehnung erfahren. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Berufung ohne Erfolgsaussicht, wo man sich dann irgendwann die Frage stellt, lohnt sich das überhaupt? Vielleicht ist der ein oder andere hier, der arbeitet in der Gemeinde mit, ohne dass etwas passiert. Und so sollte auch zum Beispiel Jeremia mitten in die Höhle des Löwen gehen, um die Botschaften weiterzusagen. Aber wenn wir etwas in der Gemeinde tun, warum tun wir das, was wir tun? Was ist unser Antrieb? Was ist, wenn du für deinen Dienst in der Gemeinde oder auf der Straße oder sonst wo, wenn du nur Ablehnung bekommst? Bist du dann trotzdem bereit, weiter zu predigen, trotzdem bereit, weiter Zeugnis zu geben? Gott geht es hier scheinbar einfach nur um den Glaubensgehorsam. Und irgendwann stellt sich die Frage, wenn man jahrelang etwas tut und den Eindruck hat, es passiert nichts, die Frage, muss Gott sich für seine Aufgaben rechtfertigen, die er dir gibt? Gott möchte Menschen warnen, unabhängig davon, wie sich Menschen entscheiden. Was möchte Gott von dir und von mir? Eine Folie weiter. Deutlich wird auf jeden Fall, Gott verändert den Jeremia durch diesen Widerstand. Er sagt in Vers 18, denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen, wieder das ganze Land. Weiter. Kapitel 15 ab Vers 15. Ach Herr, du weißt es. Gedenke an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht hinweg, indem du deinen Zorn über sie zurückhältst. Erkenne, dass ich um deinetwillen geschmäht werde. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth. Ich saß nicht im Kreis der Fröhlichen und freute mich, sondern saß einsam, gebeugt von deiner Hand. Denn du hast mich erfüllt mit Grimm. Hier wird auch wieder deutlich, Jeremia erhielt immer wieder Ablehnung zu Gott, aber er hat durch diese Ablehnung immer mehr erlebt, wie es ihn auch verändert hat, wie Gott in ihm wichtig geworden ist, dass Gott der einzige Halt in seinem Leben war. Weiter. Der Jeremia, der sollte in vielerlei Hinsicht vorbereitet werden. Er sollte zum Teil auch zum Beispiel einen Unterschied machen zum Volk. Das können wir hier lesen. Und das Herrn Wort geschah zu mir, du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Vers 5, so spricht der Herr, du sollst in kein Trauerhaus gehen, weder um zu klagen noch um zu trösten, denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen. Die Gnade und die Barmherzigkeit spricht der Herr. Vers 8, du sollst auch in kein Festhaus gehen, um bei ihnen zu sitzen, zum Essen und zum Trinken. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will an diesem Ort vor euren Augen und zu euren Lebenszeiten ein Ende machen, dem Jubel, der Freude und der Wonne, der Stimme des Bräutigams und der Braut. Wenn man das hier so liest, klingt das erstmal ziemlich hart. Ich denke zum einen, ich sage nicht, dass es grundsätzlich, also das heißt jetzt nicht, dass jeder Christ keine Ehe haben darf oder wie auch immer, dass man sich nicht freuen darf an irgendwelchen Dingen, dass man nicht an Beerdigungen teilnehmen soll oder so. Aber das Interessante ist, dass Gott den Jeremia hier beruft, um ein Vorbild zu sein. Und da stellt sich die Frage, inwieweit bin ich bereit, mich wirklich Gott auch hinzugeben? Und diesen Verzicht, den Jeremia hier praktizieren sollte, ist, denke ich, auch einfach eine sinnbildliche Bedeutung auch für das Volk. Das Volk, das sich immer nur um sich selbst gedreht hat und aufgehört hat, an Gott zu glauben. Der Grund eben, weil das Volk die Götter verehrt hat und nicht dem lebendigen Gott gedient hat, weil das Volk in den falschen Dingen Zuflucht gesucht hat. Wir haben vorhin gelesen, wie Gott Jeremia zu einer festen Mauer machen will, die niemand überwältigen kann. Jeremia sollte sozusagen zu einer Art standfesten Grundsäule werden. Und man kann später auch immer wieder lesen, wie Gott auch Wunder getan hat, wie Gott immer wieder auch Jeremia befreit hat, wenn das Volk Israel angefangen hat und hat ihn in den Brunnen geworfen oder ihn ins Gefängnis gesetzt, in Ketten gelegt, dass Gott immer wieder auch einen Ausweg geschenkt hat, dass er wieder befreit wurde. Gott hat immer wieder bei Jeremia eingegriffen und einen Ausweg gezeigt, wo auch immer wieder deutlich wird, Gott tut auch bei Jeremia in seinem Leben immer wieder Wunder. Und ich musste an das Gebet, was wir vorhin gehört haben von einem Bruder, der gebetet hat, dass wir durchhalten, im Glauben standhaft zu sein, musste ich dran denken, das passt auch sehr gut zum heutigen Thema. Wie oft ist es schwierig, wirklich standhaft durchzuhalten, auch wenn man nur Gegenwind erlebt. Als ich über diesen Aspekt nachgedacht habe, musste ich an ein Bild denken. Ich weiß nicht, wer von euch die Biografie, die Geschichte von dem Bruder Andrew von Open Doors kennt, das Buch Der Schmuggler Gottes. Da war mal eine Situation, die fand ich sehr interessant. Da hat der Bruder Andrew, als er zum Glauben kam, mit Gott einen Pakt geschlossen, als er auf eine Kurzbibelschule ging und hat kein Geld gehabt, hat zu Gott gesagt, du musst mich versorgen, sonst weiß ich, dass ich aus der Bibelschule rausgehen soll. Und das Interessante ist, dass Gott ihn immer versorgt hat, wenn es um die Studiengebühren und so weiter ging, aber auf einmal hat das Geld zum Beispiel nicht ausgereicht, dass er sich Waschpulver und Rasierer oder sowas kaufen konnte. Das hat dann nicht ausgereicht. Und er musste auf einmal lernen, den Unterschied zu erkennen zwischen etwas Notwendigem und etwas Wünscheswerten und etwas Überlebensnotwendigen. Und manchmal muss man für einen Dienst vorbereitet werden. Da musste ich so dran denken. Und so war das bei Jeremia auch. Jeremia musste auf diesen Dienst vorbereitet werden, was auf ihn zukommt. Und die Frage an dich, die ich da habe, wie gehst du persönlich mit Widerstand und Ablehnung um? Wenn du zum Beispiel auf die Straße gehst, monatelang immer nur Ablehnung erfährst, macht es Sinn, wenn man nur Ablehnung bekommt, den Dienst auszuführen? Macht es Sinn, wenn du Gegenwind bekommst, deinen Dienst in der Gemeinde zu tun? Ja, denn Gott sieht letztendlich deine Treue. Vielleicht tut sich nichts, man fragt sich, es ist doch alles sinnlos, was ich mache, aber Gott sieht deine Treue. Gott möchte dich zu einer starken geistlichen Persönlichkeit machen. Er möchte uns zu Vorbildern im Glauben machen. Und wir sollen auch eben einen Unterschied machen zur Welt, auch wenn nicht alles verboten ist. Aber als Vorbild voranzugehen, als Zeugnis für andere. Weiter. Der zweite Hauptgedanke, wie Jeremia mit dem Nichthören umgeht und was es mit ihm gemacht hat. Zunächst muss man erstmal sagen, es gibt positive und negative Aspekte, was es mit ihm gemacht hat. Positiv ist zum Beispiel, er hat gelernt, Sünde zu nennen. Ich nenne hier nur das als Beispiel. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Weise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen, wie stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Jeremia, das ist ein positiver Aspekt, hat gelernt, Sünde beim Namen zu nennen. Und genauso müssen wir auch oftmals lernen, konsequent zu sein in unserem Leben. Weiter. Ein anderer positiver Punkt ist, dass diese Ignoranz hat Jeremia immer wieder ins Gebet getrieben. Da heißt es in Kapitel 8, ab Vers 18, unheilbar steigt Kummer in mir auf. Mein Herz ist krank in mir. Da horch, Geschrei der Tochter meines Volkes kommt aus einem fernen Land. Ist der Herr nicht in Zion oder ist sein König nicht darin? Warum haben sie mich gereizt durch ihre geschnitzten Bilder, durch Nichtigkeiten aus der Fremde? Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Über dem Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen. Ich trauere. Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Dass doch mein Haupt Wasser wäre und mein Auge eine Tränenquelle, dann wollte ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. An anderen Stellen, wo ich jetzt nicht den Schwerpunkt drauf legen möchte, hat Gott sogar Jeremias Fürbitte abgelehnt, hat sogar gesagt, selbst wenn Mose und Samuel vor mir standen, ich werde auf dieses Volk nicht mehr hören, weil sie den Bogen überspannt haben. Aber in dem Punkt ist trotzdem Jeremia ein Vorbild, weil es ihn immer wieder ins Gebet getrieben hat. Weiter. Ein weiterer positiver Punkt. Jeremia hat immer wieder gesagt, auch hat sich gerechtfertigt damit, er hat sich nicht dem Hirtendienst entzogen. Da schreibt er zum Beispiel, heißt es zum Beispiel in Kapitel 17, ab Vers 14, heile mich, Herr, so werde ich geheilt. Rette mich, so werde ich gerettet, denn du bist mein Ruhm. Siehe, sie sagen zu mir, wo ist das Wort des Herrn? Es soll doch kommen. Ich aber habe mich dem Hirtendienst nicht entzogen und habe den unheilvollen Tag nicht herbeigewünscht. Du kennst es ja. Was aus meinen Lippen hervorging, war vor deinem Angesicht. Werde mir nicht zum Schrecken. Du bist doch meine Zuflucht am Tag des Unglücks. Lass meine Verfolger zu Schanden werden, aber mich lass mich nicht zu Schanden werden. Lass sie Schreck erfüllt sein, aber mich lass nicht Schreck erfüllt sein. Bringe über sie den Tag des Unglücks, mit doppelter Zerschmetterung zerschmettere sie. Es klingt krass, aber ich finde es beeindruckend, trotz der vielen Jahre Ablehnung, wie trotzdem Jeremia dran geblieben ist, standhaft geblieben ist in diesem Dienst. Weiter. Jetzt kommen die negativen Aspekte, was das mit Jeremia gemacht hat, diese Ablehnung. Zum einen klagt Jeremia über Verfolgung. Kapitel 15, Vers 10, weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Ich habe niemanden geliehen und keiner hat mir geliehen und doch flucht mir jedermann. Kapitel 20, Vers 2, ein Beispiel. Da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Block im oberen Tor Benjamin, das am Haus des Herrn ist. Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Ja, das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Kapitel 26, Vers 8. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet hatte, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und Propheten und das ganze Volk und sagten, du musst sterben. Vers 11. Da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt. An einer anderen Stelle wird Jeremia sogar in eine Zisterne, in einen Brunnen geworfen. Weiter. Dann gibt es einen Punkt, Jeremia, ein negativer Punkt, was es mit ihm macht, fängt an, an Gott und an sich selbst zu zweifeln, wo er anfängt, sogar depressiv zu werden. Das ist später bei dem Thema, wenn der Dienst für Gott krank macht, werde ich da näher drauf eingehen. Das sagt er zum Beispiel in Kapitel 20, ab Vers 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark geworden, hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn das Herrn Wort ist mir zum Hohn und zum Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Weiter. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Dann sagt Jeremia, der Mann Gottes, ab Vers 14, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleibe, sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Das finde ich sehr heftig, diese Stelle. Wie weit kann man kommen? Wie weit kann es gehen, dass man für den Dienst, für den Herrn unterwegs ist und man hadert in seinem eigenen Leben und denkt so über sein eigenes Leben? An einer anderen Stelle klagt Jeremia darüber, warum die Gottlosen immer so erfolgreich sind. Das sind alles Dinge, die Jeremia fertig gemacht haben, was diese Ignoranz mit ihm bewirkt hat. Und ich musste bei diesem Aspekt drüber nachdenken, was machen so Einflüsse mit uns, das, was wir so erleben. Manchmal hören wir im Alltag so viele verschiedene Stimmen und man kann oftmals so diese leise Stimme, die Jesus zu dir spricht, was er von dir persönlich möchte, kann man manchmal gar nicht mehr hören. Man wird so voll gedröhnt von Medien, von vielen Dingen, die uns in Deutschland auch prägen, aber man hört diese leise Stimme Gottes nicht mehr, was Gott mit dir und mit mir vorhat. Ich musste da an einen Hirten denken, der sich um seine Schafe kümmert und die Schafe seine Stimme hören. Interessanterweise, wenn viele die Schafe rufen würden, die Schafe würden nur den Hirten erkennen. Und genauso ist es wichtig, dass wir auch Gottes Stimme, die Stimme Jesu erkennen. Was die Ignoranz bei Jeremia gemacht hat. Vielleicht ist es für uns eine Ermutigung, darüber nachzudenken, keine halben Sachen zu machen. Jeremia hat gelernt, Sünden beim Namen zu nennen. Jeremia ist konsequent gewesen. Er ist treu geblieben, hat immer weitergemacht. Und ich denke, davon können wir unheimlich viel lernen, standhaft im Glauben zu sein. Wir können von Jeremia lernen, im Gebet für das Volk einzustehen. Und die Frage an dich und an mich, ist Gott, ist Jesus in deinem und meinem Leben wirklich die einzige Zuflucht, die uns festigt? Wie schnell kommt man in so einen Strudel rein aus Zweifel und Depression, was, denke ich, aber oftmals auch menschlich ist? Und wie wichtig ist es gerade dann, auch in Gemeinden, dass wir ein Auge füreinander haben? Wenn dein Bruder, deine Schwester im Glauben abstürzt, innerlich, dass wir uns gegenseitig wieder aufrichten und helfen, dass wir gegenseitig uns immer wieder auf den Herrn Jesus ausrichten. Aber es ist tatsächlich so, wer konsequent lebt und deutlich redet und agiert, der wird auch heute Verfolgung erleben. Weiter. Wir kommen zum dritten Aspekt, wie das Volk die Ignoranz vermittelt. Weiter. Hier einige Beispiele, was das Volk Israel so gemacht hat. Kapitel 3, Abvers 2. Du aber hast mit vielen Liebhabern gehurt. Du sollst zu mir zurückkehren, spricht der Herr. Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh, wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste. Und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit. Vers 9. Und es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurerei, entweihte sie das Land, denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jeden grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Weiter. Die Zusammenfassung, denn Kapitel 2, Vers 13, ganz wesentlicher Vers. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn du hast ein Auto, ein altes Auto, hast es gegen einen Baum gefahren, es ist ein Totalschaden. Und Gott bietet dir bildlich gesprochen einen richtig teuren Mercedes an und du sagst, nö, ich will keinen Mercedes, ich will lieber dieses Schrottauto haben. So ähnlich hat das Volk Israel damals agiert. Die haben auf Götzen gesetzt, die gar kein Leben hatten, die aus Holz, aus Stein waren und haben diese Götzen eingetauscht gegen die Herrlichkeit Gottes. Weiter. Was sie auch getan haben, Kapitel 8, Vers 10 bis 12. Denn vom Kleinsten bis zum Größten machen sie alle unrechten Gewinn. Vom Propheten bis zum Priester üben sie Falschheit. Und den Bruch der Tochter meines Volkes halten sie oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Und sie werden zu Schanden, weil sie Gräuel verübt haben. Doch sie schämen sich keineswegs, ja Scham kennen sie nicht. Weiter. Ein weiterer Punkt, wie sie das praktiziert haben, die Ignoranz, sie haben immer auf falsche Propheten gehört. Ich lese Kapitel 23, Vers 13. Auch bei den Propheten Samarias habe ich Anstößiges gesehen. Sie traten im Namen des Baal und als Propheten auf und führten mein Volk Israel irre. Aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen, Ehebrechen und in der Lüge leben. Und sie stärken dabei noch die Hände der Übeltäter, damit sie nicht umkehren, jeder von seiner Bosheit. Sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Sie sagen stets, Vers 17, sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben, der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie, kein Unglück wird über euch kommen. Vers 21 sagt Gott, ich habe die Propheten nicht gesandt und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg, von der Bosheit seiner Taten. Ist mein Wort nicht, Vers 29, brennt wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Nächstes Kapitel, Vers 1, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Interessant, diese Propheten haben gerufen Friede. Wenn man heute in der Regenbogengesellschaft sich das so in Deutschland anschaut, man muss es allen gut machen, es muss allen, alle müssen respektiert werden, es wird nichts passieren, lass doch die Christen reden. Wie oft will man heute auch nicht auf Gott hören? Weiter. Nochmal zu den Propheten, Kapitel 44, Vers 4 bis 5. Und ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend, indem ich sprach, tut doch nicht diesen Gräuel, den ich hasse. Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, dass sie von ihrer Bosheit umgekehrt wären und anderen Göttern keine Rauchopfer mehr darbrächten. Weiter. Eine weitere Art, wie das Volk Ablehnung praktizierte, durch Anschläge gegen Jeremia. Kapitel 18, Vers 18, da sagten sie, auf, lasst uns Anschläge gegen Jeremia planen, denn nicht geht dem Priester das Gesetz verloren nach dem Rat, dem Weisen, noch das Wort dem Propheten. Auf, wir wollen ihn mit der Zunge schlagen und nicht achten auf alle seine Worte. Weiter. Und dann wurde es praktisch, Kapitel 26 ab Vers 7, und die Priester und die Propheten, das ganze Volk, hörten Jeremia diese Worte im Haus des Herrn reden. Und es geschah, als Jeremia alles zu Ende geredet, was der Herr geboten hatte, zum ganzen Volk zu reden, da ergriffen ihn die Priester und die Propheten, das ganze Volk, und sagten, du musst sterben. Warum hast du im Namen des Herrn geweissagt? Dieses Haus wird wie Silo werden, diese Stadt wird in Trümmern liegen, ohne Bewohner. Und das ganze Volk versammelte sich gegen Jeremia im Haus des Herrn. Und als die Obersten von Juda diese Worte hörten, gingen sie aus dem Haus des Königs hinauf zum Haus des Herrn und setzten sich in den Eingang des neuen Tores im Haus des Herrn. Da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zum Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber sagte zu den Obersten und zum ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt all diese Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Weiter. Ein weiterer Aspekt, was sie gemacht haben, sie haben Verschwörungstheorien aufgestellt. Kapitel 38, Vers 4. Und die Obersten sagten zum König, dieser Mann muss getötet werden, da er ja die Hände der Kriegsleute nur schlaff macht, die in dieser Stadt übrig geblieben sind, und die Hände des ganzen Volkes, indem er nach all diesen Worten zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht den Frieden, sondern das Unheil dieses Volkes. Und dann das, was ich vorhin erwähnt habe, da nahmen sie Vers 6, Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkia, die im Wachhof war. Sie ließen Jeremia mit Stricken hinab, in der Zisterne aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm ein. Weiter. Kapitel 43, ab Vers 2, da sagte Asaja, der Sohn des Hoshaja, den Jonanan, der Sohn des Kerach und alle frechen Männer. Sie sagten zu Jeremia, du redest Lüge. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um euch dort als Fremde aufzuhalten, sondern Baruch, der Sohn des Neria, hetzt dich gegen uns auf, um uns in die Hand der Chaldäer zu geben, damit sie uns töten oder uns nach Babel gefangen wegführen. Und so hörten Johanan, der Sohn des Kerach, und alle Heerobersten und das ganze Volk nicht auf den Befehl des Herrn, im Land Juda zu bleiben. Also man hat irgendwelche Thesen aufgestellt gegen Jeremia und hat einfach behauptet, anhand von irgendwelchen Thesen, das, was Jeremia sagt, ist Irrlehre. Weiter. Eine sehr, sehr krasse Stelle, die mich immer wieder sehr bewegt, wie sie auch diese Ignoranz praktiziert haben. Kapitel 36, Vers 19. Und die Obersten sagten zu Baruch, geh, verbirg dich, du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Und sie gingen zum König in den Hof, die Rolle aber, also Schriftrolle, hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt. Und sie berichteten all die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, die Rolle zu holen. Und er holte sie aus der Zelle des Schreibers Elishama, und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Obersten, die um den König standen. Und jetzt kommt's. Der König aber saß im Winterhaus, es war im 9. Monat, und das Feuer im Kohlenofen war vor ihm angezündet. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser und warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und all seine Knechte, die diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Und obwohl Elnathan, Delaja und Geraja in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen solle, hörte er nicht auf sie. Also eine Reaktion, sie haben einfach Gottes Wort verbrannt. Sie haben sich nicht gedemütigt, sie haben nicht ihre Kleider zerrissen. Ich finde das richtig heftig. An ganz wenigen Stellen hat das Volk mal Jeremia um Rat gefragt. Aber das war die Ausnahme. Als ich so über diesen Punkt nachgedacht habe, musste ich an ein Lied von Manfred Siebald denken, wo Manfred Siebald einmal singt, welches schiefe Bild hängt gerade dadurch, dass es viele sehen? Und welcher Tod führt weiter dadurch, dass ihn viele gehen? Welcher tote Weg führt weiter dadurch, dass ihn viele gehen? Ich fürchte fast, dass es nicht wichtig ist, ob uns das passt, was bei Gott richtig ist, und ob mit uns noch viele andere lieber tun, was ihm missfällt. Ich glaube nicht, dass die Menge zählt. Demokratie ist keine Lösung, wenn alle Menschen auf der falschen Seite stehen. Auch in Deutschland nicht. Wenn man die Gender-Generation sieht, die Regenbogenmentalität, was ich sehr krass finde, bei uns in der Gemeinde gibt es ein Ehepaar, die immer wieder Adoptionskinder suchen und aufnehmen wollen. Die haben erzählt, als sie Kinder aufnehmen wollten, wurden homosexuelle Ehepaare vorgezogen, weil man sonst ja meint, die würden dann benachteiligt werden in der Frage, wohin die Kinder hinkommen. Anstatt sie zu festen, zu richtigen Ehen reinzubringen, werden sie dann bei Homosexuellen abgegeben. Hurerei, Götzen aus Holz und Stein hat das Volk Israel praktiziert. Und die Frage ist, wo sind bei uns in unserem Leben Götzen? Wo sind wir vielleicht hinter Nichtigem hinterhergelaufen? Wir setzen oft auf dieses Schrottauto und nicht auf die Ewigkeit, nicht auf ewige Werte. Vielleicht können Götzen auch Hobbys sein. Womit verbringst du deine Zeit? Was ist dir persönlich wichtig? Autos, Motorräder, Computer, Medien, alles Mögliche, irgendwelche Stars, wo ich nicht sage, das muss alles schlecht sein. aber kann es sein, dass diese Dinge zum Götzen geworden sind in deinem Leben? Das Volk Israel hat auf Propheten gehört, auf die falschen Leute gehört und die Mehrheit sagt definitiv nicht immer das Richtige. Und wir müssen eben lernen, auf Gottes leise Stimme zu hören inmitten vom Sturm. Die Frage an dich ist, an mich ist, was will Gott heute tun? Was will Gott heute von dir? Wo will Gott von dir, dass du in den Riss trittst, um dagegen vorzugehen? Weiter. Der letzte Aspekt, über den ich nachdenken möchte mit euch, ist, wie Gott über das Nichthören denkt. Interessanterweise finden wir im Buch Jeremia so manche Ironie. Mach mal weiter. Da heißt es zum Beispiel in Kapitel 2 ab Vers 9, und das Wort des Herrn geschah zu mir, geh und rufe in die Ohren Jerusalem. So spricht der Herr, ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, die du hinter mir hergingst, in die Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Hört das Wort des Herrn, Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir abgewandt, entfernt haben und hinter dem Nichts hergelaufen und selber zu nichts geworden sind. Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der uns leitet in der Wüste, in der Land der Steppe des Abgrundes. Ich mache Vers 8 weiter. Die Priester sagten nicht, wo ist der Herr, und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht, und die Hirten haben mir nicht gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützten. Weiter. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter, auch mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre, völlig vor Schreck, spricht der Herr. Denn zweifach Böses, Vers 13, hat mein Volk begangen. Mich die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Vers 37, und der Herr hat die verworfen, auf die du dein Vertrauen setzt, und du wirst mit ihnen keinen Erfolg haben. Weiter. Ich mache jetzt ab Vers 3, Kapitel 10. Das finde ich so ein krasses Bild. Denn die Ordnung der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Holz geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und Gold, mit Nägeln und Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes, tun können sie auch nicht. Ich finde das so, diese Ironie immer so interessant, wie Gott dann so darüber denkt, wenn er sagt, wie an Kinder denken sie an ihre Altäre. Und Gott fühlt sich von ihrer Treue hintergangen. Sie haben die Quelle verlassen, die Treue ihrer Jugendzeit, sie sind hinter nichts hergelaufen. Sie haben die Treue in der Jugendzeit vergessen und die Quelle verlassen. Wo suchen wir Erfüllung im Leben? Und dann dieses Bild von der Vogelscheuche. Sie beten Götzen an, die gar kein Leben haben, die gar keinen Wert haben, wie ein Schrottauto eben. Weiter. Ich lese Kapitel 10 ab Vers 10. Wo dann Gott diesen Kontrast herstellt. Jetzt hat er erst so die Götzen aufgezeigt und jetzt zeigt Gott, wie er aber ist. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist ein lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. Er ist es, der die Erde gemacht hat, durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt, durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Dumm steht da jeder Mensch ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht, Nichtigkeit sind sie, ein Werk zum Gespött. Das ist doch meine Ansage. Da musste ich an Hiob denken, wie Gott sich dann vor Hiob rechtgefertigt hat, wer er eigentlich ist. Weiter. Eine Sache, die Gott auch nicht verstehen konnte, dieses Prinzip, jeder, der hinfällt, steht wieder auf, aber dieses Volk nicht. Kapitel 8, Vers 4 bis 7, und ich sage zu ihnen, so spricht der Herr, fällt man denn und steht nicht gleich wieder auf oder wendet man sich ab und kehrt nicht gern wieder zurück? Warum kehrt dieses Volk Jerusalems ab in immerwährender Abkehr? Sie halten fest am Trug, sie weigern sich umzukehren. Ich habe Acht gegeben und gehört, sie reden, was nicht recht ist. Da ist keiner, der seine Bosheit bereut und sagt, was habe ich getan? Alle wenden sich weiter ab in ihrem Lauf, wie ein in den Kampf stürmendes Pferd. Vers 7, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten und Turteltaube, Schwalbe und Drossel halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Ich finde das so krass, dieses Bild, die Gefahr des Liegenbleibens. Und ich denke, diese Gefahr gibt es bei uns auch. Wo stehen wir in der Gefahr, vielleicht auch in Sünden liegen zu bleiben? Solange wir, wenn wir gefallen sind, wieder aufstehen, ist alles in Ordnung. Aber wenn wir liegen bleiben, dann wird es gefährlich. Weiter. Wir kommen langsam auch zum Ende. Es sind nicht mehr viele Punkte. Kapitel 3. Was Gott auch nicht versteht, die Heuchelei. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester, ab Vers 10, Juda, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir, Israel, die Abtrünnige hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich, kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Gott versteht die Heuchelei des Volkes nicht, dass sie auch nur zum Schein manchmal umkehren. Wie oft ist es bei uns so, dass wir aber auch manchmal solche Masken aufsetzen? Da kehren wir vielleicht teilweise um, bitten Gott um Vergebung, halten aber doch an irgendwelchen Dingen feste. Da sagt man, Herr, verzeih mir für das und das, aber das will ich nicht aufgeben, da lasse ich dir nicht mein Herz. Und genauso ähnlich ist es beim Volk Israel auch gewesen. Sie haben geheuchelt, sie sind teilweise irgendwie umgekehrt, aber nicht mit ganzem Herzen. Zwei letzte Punkte. Weiter. Was Gott auch beklagt, die Verhärtung der Herzen. Herr, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen. Aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht härter gemacht als Fels. Sie haben sich geweigert, umzukehren. Einfach die prompte Ablehnung war Kapitel 5, Vers 3. Und ein letzter Punkt. Weiter. Gott versteht nicht, warum das Volk nur auf die falschen Propheten hört. Wenn man in Kapitel 6 dann liest, die Propheten sagen Friede, aber da ist keiner. Sie werden fallen. Und zusammengefasst sagt Gott, sucht den guten Weg der Vorzeit. Sie haben immer nur auf die falschen Leute gehört, auf die falschen Propheten. ein letzter Punkt, auf den ich aber jetzt nicht eingehen werde, weil das die Fortsetzung fürs nächste Mal wäre, ist, Gott reagiert mit Folgen und Gericht. Ich möchte das nächste Mal, wenn ich hier bin, über das Thema sprechen, wenn Gott endgültig eingreift. Das ist dann jetzt direkt die Überleitung, dass ihr euch darauf einstellen könnt, dass Gott dann irgendwann so weit ist, dass er dann auch handelt und Gericht praktiziert. Als ich so bei diesem Aspekt nachgedacht habe, wie Gott über die Ignoranz denkt, musste ich denken, ich weiß nicht, vielleicht kennt das der eine oder andere, die Augsburger Puppenkiste. Dieses Puppenspiel, was mal im Fernsehen, glaube ich, kam, wo dann so Geschichten mit so Puppen dargestellt werden, die halt mit der Hand gesteuert werden. Und ich habe dann so drüber nachdenken müssen, wie oft werden Menschen fremdgesteuert, wie so eine Augsburger Puppenkiste. Und genauso ähnlich stelle ich mir das manchmal vor, wie Gott sich das so vorstellt. Wie die Menschen einfach sich steuern lassen von irgendwelchen Götzen und keine Ahnung was, aber aufgehört haben, wirklich Gott nachzufolgen. Wenn er anklagt, die Hartherzigkeit. Und die Frage an dich und an mich ist, wo haben wir harte Herzen? Wo muss unser Herz weicher werden? Da wird immer wieder dieses Prinzip deutlich, Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Jeder, der hinfällt, steht normalerweise wieder auf, aber dieses Volk nicht. Und wir stehen auch oft in der Gefahr, dass wir liegen bleiben, dass wir nicht aufstehen, wenn wir gesündigt haben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, nicht in der Sünde liegen zu bleiben. Und dass wir aufhören, in unserem Christsein zu heucheln. Gott sieht dein Herz. Manchmal neigen wir dazu, ein Doppelleben zu leben, wo wir sagen, da will ich Jesus nachfolgen, aber da nicht, das ist mir zu radikal. Vielleicht ist es auch ganz neu dran, darüber nachzudenken, wo setzt du vielleicht auch so deine Masken auf, wo du ein Doppelleben führst und nicht wirklich von ganzem Herzen Jesus nachfolgst. Weiter. 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 Genau, das habe ich. Weiter. Die vier Gedanken, über die wir uns heute nachgedacht haben. Einmal, wie Jeremia auf die Ignoranz vorbereitet wurde durch seine Berufung. Wie gehst du persönlich mit Widerstand und Ablehnung um? Wenn du den Eindruck hast, es tut sich nichts, ist das, was ich tue, sinnlos, aber Gott sieht deine Treue. Und ich möchte dich ermutigen, konsequent zu werden, zu einer geistlichen Persönlichkeit zu werden, ein Vorbild zu werden und voranzugehen trotz allem Widerstand, stehen zu bleiben und weiterzugehen. Der zweite Aspekt, wie Jeremia mit dem Nichthören umgeht, was es mit ihm macht. Jeremia hat gelernt, keine halben Sachen zu machen, sondern er hat die Sünden mit Gottes Hilfe beim Namen genannt. Er ist im Gebet immer wieder für sein Volk eingestanden. Und die Frage steht im Raum, ist Gott unsere einzige Zuflucht, die wir haben, die uns festigt? Und vielleicht ist der ein oder andere von uns vielleicht gefangen in Zweifel und Depression, wo man selber an sich selber hadert. Haben wir noch einen Blick füreinander? Dass wir sehen, wo ein Bruder, eine Schwester in Schwierigkeiten lebt und wieder neu auf Gott ausgerichtet werden muss? Dann wie das Volk die Ignoranz vermittelt hat, mit Hurerei, Götzen, Holz aus Holz und Stein. Wo sind bei uns unsere Götzen? Wo sind wir hinter Nichtigem hergelaufen, wo wir oftmals unser Leben auf ein Schrottauto setzen und nicht auf die Ewigkeit? Womit verbringst du deine Zeit? Was ist dir wichtig? Hörst du auf die richtigen oder auf die falschen Leute? wir sollten wieder lernen, auf Gottes leise Stimme inmitten vom Sturm zu hören. Und der letzte Aspekt, wie Gott über das Nichthören denkt. Die Hartherzigkeit. Vielleicht ist es wieder dran, dass wir ein weiches Herz brauchen. Dass wir wieder lernen, gehorsam zu werden. Dass wir, wenn wir hingefallen sind, wieder aufstehen. Bereit sind zur Umkehr. Dass wir nicht in Sünde liegen bleiben. Und dass wir nicht heucheln in unserem Leben. Dass wir Masken aufsetzen und ein Doppelleben führen. Dass wir nicht, wie wir es in der Einleitung gehört haben, wie Kinder sind, die nicht auf ihre Eltern trotzig hören wollen und dann auf einmal Folgen erleben. Und wie Gott eingreift, das werden wir das nächste Mal dann hören. Gott reagiert mit Gericht bei dem Thema, wenn Gott endgültig eingreift. Amen.